Ja, gute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lilienliebe, dem bärtigsten Podcast über den SV Darmstadt 98. Jetzt haben wir es schon kurz vor Weihnachten, wir haben nur noch ein Spiel in diesem Jahr und Toni Seiler und Colin Manke, wir haben die Nikolaus- und die Weihnachtsmützen haben wir schon an. Den Bart hast du auf jeden Fall, er ist nur noch nicht weiß und ich hoffe, das bleibt auch noch lange. So, schön dich zu sehen, Toni, gute.
Gute Colin. Ja, also wenn wir noch 20 Jahre Lilienliebe machen, denke ich, wird er auch irgendwann weiß werden.
Ja gut, ich
innerhalb der nächsten Woche.
Ich meine, du bist ein paar Jahre älter als ich, aber naja, so ein paar Graue, die erkennen wir jetzt dann doch, ne? Also an den Seiten, so bei mir auf jeden Fall und auch so vereinzelt im Bart. Kann man sich nicht gegen wehren. Aber wir haben ja beide Glück. Wir haben ja beide Glück, sagen wir mal so.
Zumindest mit dem Bartwuchs habe ich Glück.
So sieht und auch sonst im Leben können wir uns glücklich schätzen, dass wir Lilien-Fans sind. Denn unser Team macht uns so viel Spaß, Toni. Bevor wir dazu kommen, müssen wir aber ja erstmal über eine traurige Nachricht sprechen. Denn nach 13 Jahren ist Michael Stegmeier völlig überraschend, ne? Ich meine, es ist jetzt ja schon ein paar Tage her, aber dennoch tut es irgendwie immer noch weh. Ist er jetzt nicht mehr im Amt. Einen Tag vor dem Heimspiel gegen Münster gab es diese Nachricht, dass er ja jetzt erstmal von seinen Aufgaben entbunden ist, beziehungsweise nicht erstmal, dass er es ist. Und klar, wir kennen keine Interna. Letztendlich ist es halt, ne, Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnis und wenn da irgendwer nicht zufrieden ist mit der Arbeit von wem, dann passiert sowas. Das ändert aber nichts daran, dass das unheimlich schade und traurig ist und so, wie gesagt, es hat mich völlig geschockt und mich völlig aus dem Nichts irgendwie getroffen und ich meine, du wirst ja auch gleich was zu sagen, ihr habt lange Jahre zusammengespielt und danach ist der Stegi halt einer deiner Generation gewesen, eigentlich mit der Einzige, der jetzt über Jahre hinweg auch für diesen Verein noch gearbeitet hat, nachdem jetzt Sandro Sirigu weg ist. Ja, also ich finde es extrem schade. Es ist ja auch durchgeklungen, dass ihn das kalt erwischt hat, ne? Dass es auch für ihn aus dem Nichts kam und er super traurig ist. Und ich hatte auch ein bisschen mit ihm geschrieben. Er ist wirklich, ich glaube, das braucht auch, bis man das verarbeiten kann. Also wir wollen auf jeden Fall an dieser Stelle schon auch nochmal Danke sagen für die ganzen Jahre. Und Toni, jetzt übergebe ich dir erstmal das Wort oder gebe es an dich weiter.
Ja, ich glaube, die Überschrift sollte tatsächlich sein, Danke Stegi, genau. Weil nicht nur als Spieler, sondern aber auf zwei verschiedenen Positionen im Verein so viele Jahre, insgesamt 13, da zu sein, das ist auch im Fußball was Besonderes. Klar gibt es längere, sage ich mal, Vereinszugehörigkeiten, aber sowohl als Spieler als auch als Mitarbeiter dann 13 Jahre, da kann man schon den Hut vorziehen, da kann man sich einfach nur bedanken. Ich kenne den Stegi, seit ich, ja, ich glaube 20 bin, weil da haben wir zum ersten Mal sind wir aufeinander getroffen, beziehungsweise haben wir zusammen in der Kabine gesessen, damals noch beim VfR Aalen. Mhm. Das war für mich natürlich auch eine coole Zeit, als ich dann 2013 nach Darmstadt kam, Stegi wieder in der Kabine zu haben.
Ja.
Einfach ein toller Mensch, hat als Spieler immer alles gegeben und so schätze ich ihn im Prinzip auch ein. Du hast recht, wir haben jetzt da keine Internas. Man liest nur so ein bisschen das, was offiziell steht und hört natürlich das ein oder andere, was irgendwo mal am Eckchen gesprochen wird. Aber so richtig 100% wissen kann man es am Ende dann auch nicht. Ich weiß auch nur so viel, dass es ihn sehr kalt erwischt hat. Und ich habe Stegi immer so kennengelernt und auch so wahrgenommen, dass ich das Gefühl habe, und nicht nur das Gefühl, sondern dass ich das wusste, dass er jeden Tag im Prinzip alles gibt. Und so schätze ich ihn auch mal ein, dass er das so auch nach seiner Fußballkarriere im Verein gelebt hat. Und es macht mich halt schon auch echt traurig, muss ich zugeben. Und du hast angesprochen, es war so der Letzte aus der Generation und einiger der weniger aus der Generation, die überhaupt im Verein arbeiten konnte, durfte, gewollt waren, wie auch immer. Und ja, jetzt ist das letzte Stück von 2013 irgendwie dann in Anführungszeichen entfernt worden, weil so liest man es natürlich raus, dass es doch auch eine einseitige Entscheidung war am Ende des Tages. Ja, und das macht mich natürlich unfassbar traurig und gleichzeitig aber auch unfassbar sauer, muss ich zugeben. Weil, ja, da hätte ich mir dann schon auch vielleicht gewünscht einfach, dass man da auch sagt, nee, Moment halt, das ist nochmal das letzte Mosaikstück, was von damals übrig geblieben ist. Und da wird jetzt erstmal gesprochen und zusammengesetzt und geschaut und getan. Aber so von heute auf morgen einfach auf die Straße zu setzen. Aber gut, es ist halt so, am Ende des Tages ist es, wie du sagst, auch irgendwie dann nur ein Arbeitsvertrag, der relativ schnell dann auch beendet ist. Dazu ist Profifußball, da kennen wir das ganze Spielchen ja, da geht es meistens noch etwas schneller. Trotzdem am Ende des Tages ist es sehr schade und ja, Stegi, ich wünsche dir auf jeden Fall erstmal jetzt ein paar ruhigere Feiertage. Hoffe, dass du das im Kopf so ein bisschen verarbeiten kannst und drück dir die Daumen, dass du relativ schnell wieder was findest, was dich reizt, was dich erfüllt und wo du dann ja, das, was wahrscheinlich jetzt alles in deinem Kopf vorgeht, relativ schnell vergessen kannst.
Ja, weil die ganzen Jahre sind jetzt zwar vorbei, aber sie sind ja nicht weg. Nämlich die ganzen Erinnerungen und das ganze Erreichte, das bleibt ja zum Glück. Plus diese massive Identifikation. Stegi hat ja auch in der 2.2. in der Fanmannschaft jetzt ja häufiger mal mitgekickt, so wie ich das weiß. Plus, ja, also man kann einfach nur den Hut ziehen für so viele Jahre. Und ich habe ja auch öfter mit ihm bei den Heiner-Festen zum Beispiel auf der Bühne, ne, wo du ja auch schon mitgemacht hast bei den Spielen da, beim Sportler-Frühshoppen da. Und ja, der ist ja dann irgendwie auch immer für einen Spaß zu haben gewesen und so weiter und so weiter. Und ja, man darf ja auch nicht vergessen, das war ein Top-Fußballer, der aus der FC Bayern-Schule kam. Hier mit Philipp Lahm und so in einem Jahrgang. Das ist, ja, hat er bei uns auch gezeigt und hat seinen großen Anteil an diesem Riesenerfolg. Und ja, deswegen ziehen wir unseren Hut und Stegi, also wir vergessen dich nicht. Vielleicht passt es ja mal, wenn ein bisschen Zeit vergangen ist, dass er hier auch mal zu uns im Podcast kommt. Und dann gucken wir mal. Ja, und wir haben auch, wenn wir jetzt mal auf den Sonntag dann blicken, Toni, auf unser Spiel gegen Münster. Ich kann mich noch erinnern, wir haben vor ein paar Wochen mal in einer Podcast-Folge gesagt, dass wir teilweise ja auch so richtig tollen Kombinationsfußball spielen und dazu die Spieler auch haben mit Marsaler, mit Korridor, mit Richter, mit Hornby, ne? Der ist jetzt ja leider gerade nicht fit, vielleicht dann gegen Paderborn. Aber auf jeden Fall, dass wir so einen tollen Kombinationsfußball spielen. Und jetzt gegen Münster haben wir auch mal wieder diese andere Variante gesehen, nämlich dieses intensive Kämpfen mit Grätschen und eklig sein und ne, mit diesem neuen Fußballersprech, dass wir solche Spiele dann auch ziehen können, was uns vorher vielleicht dagegen Bielefeld, denke ich, oder Magdeburg vielleicht nicht so gelungen ist. Hier hat es geklappt und das ist natürlich eine Variante. Ich sag mal so, wenn du es schön kannst und wenn du es auch dreckig kannst, dann ja, steht man auch nicht zu Unrecht da oben.
Ja, absolut. Also ich bin super happy mit unserer Truppe, die wir da haben. Wie sie Fußball spielen, macht einfach Spaß. Also logischerweise macht es noch mehr Spaß, wenn die Ergebnisse stimmen und die Stimme eben im Moment. Der Tabelleplatz ist geil. Also man spürt auch, das ist eine gute Stimmung in der Truppe und die haben einfach Bock zu gewinnen. Und am Ende des Tages sind wir jetzt dahin gekommen, dass es denen eigentlich, ja, ich sage jetzt einfach mal, scheißegal ist, ob das jetzt ein Zaubersieg ist und man gewinnt 5-0 oder ob es ein dreckiger Sieg ist und man gewinnt 1-0. Also es sind ja meistens immer die schwersten Spiele. Das hat uns die Vergangenheit ja auch oft gezeigt in vielen Saisons, dass gerade Mannschaften, die eher im hinteren Mittelfeld spielen oder sogar ganz hinten stehen, die dann zu uns kommen ans Böllefalltor, irgendwie dann einen Punkt mitnehmen aus irgendwelchen Gründen. Und ich glaube, da haben wir auf jeden Fall einen Schritt gemacht, auch wenn wir natürlich die Saison auch schon das ein oder andere Mal das erlebt haben. Du hast Bielefeld angesprochen, da war es ja so, da glaube ich, hätte man das Heimspiel auch gewinnen können. Da hat es halt dann am Ende nicht funktioniert, aber wir sind nicht mehr so, dass es dann uns so gut wie jedes Mal passiert. Und das ist schön, diese 1-0-Siege machen am Ende auch echt richtig Spaß. Also vielleicht nicht immer auf der Zuschauertribüne, weil da ist es natürlich geiler, wenn ich irgendwie ein 5-1 oder ein 6-2 sehe. Aber als Spieler und als Trainer und als Torhüter sind solche Siege halt ziemlich geil, weil diese Anspannung bis zum Schluss da ist. Jeder ist auf 100% und drüber und jeder will in jeden Zweikampf und dieses Ergebnis verteidigen. Zu Null Spiel ist immer schön für einen Torhüter, für die Abwehr. Wenig Gegentore, das bringt am Ende im Prinzip den Aufstieg oder die Meisterschaft. Und ich bin mal gespannt. Also das sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Ich hoffe, dass wir weiterhin auf diesem Level performen können, weil ich glaube, in der zweiten Liga hat sich zumindest jetzt, ist ja also demnächst die Vorrunde vorbei, schon fast herauskristallisiert, dass es wahrscheinlich die ersten 7 Teams sind, die da gerade in der Tabelle stehen, die das am Ende unter sich ausmachen, welche 2 direkt hochgehen und wer den Relegationsplatz bekommt.
Ja.
Und ich glaube, da sind wir in einer sehr, sehr guten Position, weil man auch, ich nehme es zumindest so wahr, wenn ich jetzt gerade, sage ich mal, das Fachmagazin Kicker dann, was ich im Prinzip täglich konsumiere, da mal reinschaue, da findet man so gut wie nie was über Darmstadt. Und das ist eigentlich so dieses Geile. Man ist da vorne dabei, man spricht mit Sicherheit auch darüber und man rechnet sich auch was aus. Aber so richtig auf dem Schirm haben einen mit Sicherheit die Trainer, aber die Presselandschaft in der zweiten Liga, die reden doch viel mehr über andere Vereine. Und das macht es aus meiner Sicht etwas einfacher, in Anführungszeichen. Die Spiele müssen natürlich trotzdem gewonnen werden, aber man ist nicht ganz so im Fokus, wie dann beispielsweise Schalke jetzt gerade ist oder vielleicht dann auch Hertha BSC über einen Abschnitt dann auch war, als sie die vermeintliche Serie hatten und sich da wieder rangerobbt haben oder ein FCK. Also gerade die dann auch Traditionsvereine sind mit, sage ich mal, noch mehr Power im Stadion, weil sie einfach größer sind, weil sie mehr Zuschauer reinbekommen. Die haben einfach nochmal einen ganz anderen Druck. Und das, finde ich, ist eine gute Situation für uns.
Total. Es gab, ich glaube, vor 2 Wochen oder nach dem Sieg gegen Fürth, glaube ich, gab es einen größeren Kicker-Artikel. Das war aber zumindest online so ein Plus-Artikel. Und ich glaube, die Überschrift war vom gallischen Dorf zum Silicon Valley oder so, weißt du? Das gab es schon, aber sonst gebe ich dir recht. Wir haben, glaube ich, einfach das Glück, dass Schalke Erster ist, ja, und so eine Saison spielt und da allein schon einfach, weil es halt Schalke 04 ist, so eine Aufmerksamkeit auf sich zieht in dieser zweiten Liga, noch mit dieser Saison. Dann haben wir halt noch Elversberg, wo wir ja auch schon drüber gesprochen haben, die halt einfach ihre Geschichte irgendwie weiterschreiben, obwohl sie Horst Steffen und wen nicht alles verloren haben, Aslani und so. Dann Paderborn, denen geht sonst, glaube ich, auch einfach ähnlich wie uns, dass die einfach auch ein bisschen unterm Radar fliegen. Da gucken wir natürlich dann auch nachher noch genauer drauf. Aber die haben ja einfach einen krassen Saisonstart gehabt. Die hatten ja keine Ahnung, wie viele Punkte Vorsprung, bis sie dann 4 Niederlagen in Folge hatten, bis sie das jetzt am Wochenende gestoppt haben. Ja, dann Hannover, auch großer Verein, neuer Trainer mit großen Ansprüchen, guter Mannschaft. Und wie du es gesagt hast, dann FCK und Hertha, zu denen müssen wir überhaupt nichts sagen. Da ist, wenn die 2-mal gewinnen, sind sie gefühlt schon wieder Champions League und wenn die 2-mal verlieren, schon wieder alles scheiße. Also da hast du vollkommen recht, da sind wir halt in Anführungsstrichen oftmals so ein bisschen langweiliger, in dem Sinne, weil bei uns einfach nicht so viel passiert, auf den ersten Blick. Auf den zweiten Blick finde ich diese Kicker-Überschrift, ne, vom gallischen Dorf zum Silicon Valley in dem Sinne passend, weil wir, was diese Wandlung in Anführungsstrichen angeht, dass wir zum Großteil für dieses Kämpfen stehen, so ein bisschen angereichert wird, jetzt ja auch schon seit ein paar Jahren unter Markus Anfang, dürfen wir nicht vergessen, haben wir auch teilweise richtig guten Fußball gespielt, unter Thorsten Lieberknecht auch, aber jetzt unter Florian Kohfeldt natürlich nochmal diese Ansätze und diese taktische Flexibilität, die wir hier haben, das gab es für meine Begriffe so ehrlicherweise bei uns noch nicht. Und das muss man anerkennen. Und deswegen sind wir halt auch so erfolgreich, weil das so gut ineinander greift. Weil wir, ich habe das den Eindruck, dass wir auf alle möglichen gegnerischen Varianten eine Antwort oder einen ganz klaren Plan haben. Und das haben, ich glaube, die FAZ oder die Frankfurter Rundschau war es, die das so schön formuliert haben. Toni, vielleicht hast du es auch gelesen, dass Florian Kohfeldt ja eigentlich in dem Sinne ein Versprechen gebrochen hat von seinem Amtsantritt, nämlich, dass er eigentlich immer krassen Ballbesitzfußball spielen will mit tollen Kombis. Aber wir sind viel vielfältiger geworden, ne? Oder vielseitiger vielmehr. Nämlich, dass wir so ein Spiel wie jetzt gegen Münster, wo wir, ich glaube, 30% Ballbesitz oder so nur hatten, das ganz bewusst gemacht haben, nämlich, dass wir so auch erfolgreich sein können. Also ergo, dass wir wirklich unseren Spielstil und unsere Taktiken dank unserer Mannschaft, aber eben auch dank unseres Trainerteams so variabel anpassen können. Und ich glaube, das ist wirklich ein Riesenpfund, was uns dann eben auch noch in diesen Top 7 lange halten kann.
Ja, davon bin ich überzeugt. Also wenn du zu dem Zeitpunkt so viele Punkte hast, also ein Zweierschnitt im Prinzip an Punkten, der ist ja oft, spricht man da von deiner auch sehr großen Chance am Ende aufzusteigen. Soweit will ich jetzt natürlich noch nicht gehen, weil Dorau gezeigt hat, dass es vielleicht zumindest punktetechnisch doch nicht ganz extrem ausgeglichen ist in der zweiten Liga, sondern dass es schon echt Teams gibt, auch die qualitativ doch etwas stärker sind. Weil es sind doch schon viele Mannschaften, die jetzt auch viele Punkte haben. Ich würde es insoweit vielleicht noch unterstreichen, dass sich natürlich auch in Darmstadt in dem Sinne was geändert hat. Das war jetzt, wenn man 10 Jahre zurückgeht beispielsweise, oder vielleicht dann eher auch schon noch 12, dann hat man gefühlt jeden Spieler gekannt, der irgendwie gekommen ist. Also hat man schon mal irgendwo gehört, hat seine Meinung gehabt, ob die jetzt gut oder schlecht war, sei mal dahingestellt, hat ja jeder seine eigene. Das wurde dann so ein bisschen aufgeweicht in der Bundesliga, das gebe ich zu damals. Aber jetzt so die letzten 2-3 Jahre ja noch einmal intensiviert, möchte ich fast sagen. Also auch jetzt im Sommer sind ja Spieler gekommen oder auch letztes Jahr im Sommer. Die hat man ja so nicht auf dem Schirm gehabt.
Absolut. Also,
ob es ein Korridor ist, ob es ein Littberg ist, ob es ein Hornby ist. Da gibt es ja noch mehr Beispiele am Ende des Tages. Und man hat diese Spieler aber, sage ich mal, in die zweite Liga integriert, in den deutschen Profifußball integriert. Und die kennt jetzt jeder.
Ja.
Und das spricht ja für die Entwicklung. Und das heißt, dass der Verein, der Trainer sehr, sehr gute Arbeit mache, weil sie die Spieler dann besser mache und in ein gewisses Fokus rücke. Und das macht die Spieler natürlich auch wiederum für andere Vereine attraktiv. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit steigt, dass man den einen oder anderen Transfererlös vielleicht mal durch diese Spiele erzielt. Und das ist natürlich ein krasser Unterschied zu dem, was wir damals hatten. Wir haben uns halt im Prinzip alles erarbeiten müssen, auch über Grenze gehen müssen, aber haben dann auch schon viele Grenze erreicht gehabt damals. Und heute sehe ich es eher so, dass die Grenze bei vielen Spielern noch vielleicht gar nicht erreicht ist und man immer noch mal einen Schritt weiterkommen kann und dementsprechend da die Entwicklung auch noch vielleicht sogar gar nicht richtig voraussehen kann, wo das noch hinführt. Aber es macht auf jeden Fall Spaß, das zu sehen. Und logisch, Siege helfen am Ende immer für jeden Spieler auch, für ein Team, dass es noch enger zusammenrückt, dass man Selbstvertrauen hat, dass man auch an Sachen arbeiten kann, an denen man vielleicht nicht arbeitet, wenn man hintersteht, muss man auch so ehrlich sagen, Sachen ausprobieren kann. Und das haben wir ja auch gesehen. Also da möchte ich dich vielleicht auch nochmal kurz einen verbalen Arschtritt geben, nachdem du dann auch zum 400. Mal hintereinander innerhalb der letzten 6 Jahre Grifo gesagt hat, war das einfach logisch, dass der gegen uns im Pokal auch ein Tor schießt, weil ich den Kopf abreißen könne während dem Spiel.
Höhler und Grifo, wir haben's, aber come on. Also da muss man jetzt auch kein Fußballprofessor sein, um zu wissen, dass die zwei halt auch einfach gut sind, ne?
Nee, das ist richtig. Das ist ja, das spreche ich dir ja nicht ab und den zwei erst recht nicht.
Ja.
Nur halt da, was ich damit sagen will, da hat man eben auch gesehen, dass aus meiner Sicht in dem Spiel mehr möglich gewesen wäre. Und ja, da hat man aber so ein bisschen probiert und das war dann vielleicht der falsche Zeitpunkt, um zu probieren. Aber man kann es sich halt einfach erlauben, weil man in der Liga dann halt auch gut dasteht. Wenn man jetzt in der Liga irgendwie auf Platz 15 steht, dann versucht man sowas eben nicht. Und das spricht auch dafür, im positiven Sinne, was du angesprochen hast, dass man halt einfach viel flexibler ist, als man es vielleicht noch vor 2-3 Jahren war, wo man wirklich immer gesagt hat, nee, wir haben unser Team in Anführungszeichen und wir ziehen halt unser Ding durch, weil ganz ehrlich, wenn du nur dein Ding durchziehst, dann hast du gegen Münster nicht nur 30% Ballbesitz. Ja. Sondern das spricht ja dafür, dass du einen klaren Plan hast, dass du auch gerne was gibst, um dafür eben was bekommen zu wollen. Und ideal ist, wenn du das dann nimmst. Und das haben wir getan gegen Münster. Und das ist zwar nicht immer schön, aber am Ende muss es erfolgreich sein. Also jede Woche irgendwie in Schönheit zu sterben, ist ja auch nicht Sinn und Zweck des Fußballs. Und von dem her bin ich mit dem Weg sehr zufrieden, muss ich sagen. Zumindest auf dem Platz. Und ja, schauen wir mal, wo es hinführt. Jetzt haben wir natürlich auch noch mal ein hartes Brett zu bohren am Wochenende.
Ja.
Das wird auch nicht einfach. Ich muss auch sagen, ich bin irgendwie die letzten Jahre auch so ein bisschen, Paderborn war für mich auch immer so ein Verein, wo ich dachte, okay, muss ich die jetzt hören? Muss ich überhaupt den Namen hören?
Ja.
Muss es den Verein jetzt, sage ich mal, überhaupt in der zweiten Liga geben?
Ja.
Aber was man da halt auch neidlos anerkennen muss, ähnlich wie wenn man nach Elversberg guckt, dass da einfach wahnsinnig gute Arbeit gemacht werden muss. Also war ja unter Kwasniok schon so, dass man zwar auch einige Spieler kannte, da war auch Qualität drin in der Mannschaft, keine Frage. Aber dieses Jahr, wie du es vorhin gesagt hast, mit Elversberg haben wahnsinnig gute Spieler verloren, den, sag ich mal, Kopf, den Trainer verloren und die marschieren einfach so weiter mit Spielern, die man eigentlich, also ich zumindest nicht auf dem Schirm hatte.
Ja.
Und ähnlich sehe ich es in Paderborn, da kommt das dazu, dass ich den Trainer sogar noch, was heißt kenne, aber ich habe mit ihm damals in meiner Regionalauswahl, also im Bereich Hohenlohe, haben wir mal so ein, so ein Auswahlspiel gegen VfB Stuttgart gemacht.
Mhm.
Da hat er auch mitgespielt, also den kenne ich im Prinzip auch in meiner Jugendzeit, haben wir ab und zu mal gegeneinander gespielt, den Ralf Kettemann, ist auch so ein Typ, da habe ich schon gemerkt, dass das ein richtiger Fußballfanatiker ist und auch wirklich so dieser, er war früher auch auf einer zentralen Position, 6-10 gespielt, auch sehr kreativ, auch ein sehr guter Fußballer gewesen.
Mhm.
Aber es war genauso, da war ich mega überrascht, als ich den Namen dann gehört habe, dass der nach Paderborn geht, weil den hatte ich jetzt so gar nicht mehr auf dem Schirm, dass der irgendwo im Trainerbusiness da großartig ist, aber beim KSC in der A-Jugend, glaube ich, war es, oder in B-Jugend, ja, glaube ich, einen Top-Job gemacht.
Ja.
Und kommt jetzt da rein und führt Paderborn im Prinzip auch nahtlos weiter mit auch Verluste an Spielern, wo man auch dachte, okay, das könnte für die auch hart werden.
Ja.
Also ich freue mich auf jeden Fall auf die Partie. Das wird ein spannendes Ding.
Ja, das denke ich auch. Habt ihr zusammengespielt oder hat er für den VfB damals gespielt?
Nee, wir haben zusammengespielt in der Auswahl.
Ja.
Er war als Spieler, ich muss jetzt lügen, aber ich glaube, er hat jetzt nicht viele Spiele im Profifußball gemacht. Also ich glaube, er war mal in der dritten Liga, hat er auch gespielt. Ich bin mir jetzt aber nicht 100% sicher. Das kann ich jetzt tatsächlich gar nicht garantieren. Aber das heißt ja nichts. Also am Ende sind ja auch ganz, ganz viele Spieler im Amateurfußball oder Regionalliga, vielleicht mal ein paar Einsätze in der dritten Liga, die trotzdem sehr, sehr gute Fußballer sind. Und halt, sage ich mal, am Ende vielleicht das Quäntchen Glück nicht hatte oder die Chance nicht bekommen haben. Aber ich habe oft in der Jugend auch gegen ihn gespielt, auch später ab und zu mal. Und da im Prinzip bei diesem Spiel dann gemeinsam mit ihm, wirklich ein sehr guter Fußballer gewesen.
Ja, also der ist 86er-Jahrgang, ne? Dann bist du ein Jahr älter.
Danke für den Hinweis.
Du bist 85er, ja. Entschuldige. Aber ich gucke es dir gerade nach. Also der hat für, das habe ich jetzt auch noch nicht gehört, TSV Ilzhofen hat er die meisten Spiele gemacht.
Ja, das ist bei uns in der Region. Ja.
Dann TSV Crailsheim, klar. Für den VfR Aalen, 48 Spiele.
Zwei Tore.
Ja. Für 34 Spiele. Ulm U19 hat er 26 und für die Stuttgarter Kickers 14. Also er hat 43 Spiele in der dritten Liga gemacht.
Ja.
Ja. Ja.
Also das ist ja auch nicht wenig. Also
ja, eben.
Muss ich ja erstmal machen. Nee, deswegen sage ich, weiß es, dass er ein sehr guter Fußballer war. Ich hatte jetzt ihn als Trainer gar nicht so auf dem Schirm, aber ja, weiß nicht, vielleicht tue ich ihm mal Unrecht, aber so diese ganzen Nachwuchstrainer, jetzt gerade die diese A-Jugendmannschaften betreuen aus, sage ich mal, den Vereinen, die in der ersten, zweiten oder dritten Liga spielen, da bin ich einfach nicht so im Game.
Ja, und du hast recht, ich habe es hier gerade nochmal. Also, der war in Ilshofen Spielertrainer.
Lange. Genau, das wusste ich noch, ja.
Ja, und dann bei Hoffenheim 2 Co-Trainer unter hier Marco Wildersinn, den kennt man ja auch. Und dann ist er zum KSC, hast du vollkommen recht, zur U19 und war da von 2021 bis jetzt im Sommer 100 Spiele, fast ein 2-Punkte-Schnitt. Also ordentlich, ordentlich. Ja,
ja. Ja, ja, und also, das ist halt am Ende schön, finde ich, wenn so jemand dann, der vermeintlich beim KSC in der A-Jugendtrainer ist, dann die Möglichkeit bekommt, Zweitligatrainer zu werden. Also
das ist so ein bisschen der Paderborner Weg, muss man schon sagen, ne?
Also, auch, ja, und man sieht es trotzdem, finde ich, auch in vielen anderen Vereinen, jetzt so, sage ich mal, aus der zweiten, dritten Liga, die so, sage ich mal, den Schritt auch wagen, so jemanden dann zu holen, weil kann natürlich auch schief gehen, aber ich habe das Gefühl, die Vereine werden mutiger und schaue da halt auch, dass sie den Altersdurchschnitt unter den Trainern halt auch deutlich gesenkt haben, nochmal im Vergleich. Also jetzt, ich will niemand zu nahe zu treten, aber ich kann mir jetzt fast nicht vorstellen, dass ein Felix Magath jetzt nochmal Cheftrainer wird in einer der Profiligen in Deutschland. Aber wer weiß es schon, die Welt ist auch bekloppt.
Ja.
Das freut mich natürlich, so eine Entwicklung, nächste Generation hat, glaube ich, auch jetzt vielleicht nochmal einen anderen Spirit, den sie da mitbringen und wissen auch, dass Fußball, weil sie selber vielleicht auch lange gespielt haben, doch am Ende auch viel Kopfsache ist, gell? Und nicht nur irgendwie, wir rennen jetzt mal 8 Stunden durch den Wald und dann laufen wir alles nieder, sondern dass da halt mehr dazu gehört, als nur einen Ball stoppen zu können und einen schönen Pass zu spielen.
Ja. Und vor allem das mit dem Laufen kriegen wir auch hin. Also ich habe den Eindruck, dass unser Team eben auch gut fit ist und immer noch mal zulegen kann. Beispiel Luca Marseiler, der sich, wie man hier so schön sagt, der Herzbändel immer abrennt. Ja, ja. Das ist also wirklich, ich finde es beeindruckend, ja. Vielleicht noch, bevor wir noch mal konkret aufs Paderborn-Spiel gucken. Ich finde es ja spannend, Toni, was du gesagt hast, ne? So von wegen dass man nicht mehr so festgelegt ist irgendwie auf einen Spielstil. Und da muss ich ja zumindest mal eine Lanze hier für Thorsten Lieberknecht brechen, weil dem das ja schon auch bei uns immer mal vorgeworfen wurde. Gut, in der Bundesliga, da war es dann so, aber ne, dass man so ein bisschen ausrechenbar ist und so. Ja, und jetzt beim FCK, wo die jetzt in Bielefeld auch so einen unglaublich defensiven, fast destruktiven Ansatz gewählt haben, was eigentlich ja auch überhaupt nicht deren DNA ist, aber um einfach mal, wie er es im Nachhinein ja auch erklärt hat, um mal auswärts zu Null zu spielen, mal einen Punkt zu holen, weil die ja auch auswärts einfach nicht so gut waren und das auf Bielefeld quasi so abgestimmt war, wie ich das gelesen habe. Und dann haben die halt mit einem unattraktiven Spiel, aber in Bielefeld einen Punkt geholt, was ziemlich das Ziel war. Und dann ist da auch wieder nicht recht, gell? Aber so ist es halt manchmal im Fußball.
Voll, aber da siehst du, wie abhängig der Fußball vom Ergebnis nachher ist.
Ja.
Also jetzt lass es mal nur so sein, dass wir am Wochenende jetzt gegen Münster 1-1 gespielt hätten, weil die in der 94. irgend so ein komisches Gurkentor da geschossen hätten.
So.
Was meinst du, was da diese Woche wieder los gewesen wäre? Da hätte jeder die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und hätte gesagt, wie kann man als Aufstiegsaspirant gegen eine Mannschaft, die höchstwahrscheinlich am Ende gegen Abstieg spielt oder vielleicht nie in der ersten Tabellenhälfte auftritt, mit 30% Ballbesitz. Wie soll sowas funktionieren? Also das ist einfach nur, am Ende steht da ein Ergebnis und was ich in den 90 Minuten gemacht habe, war dann gut, wenn das Ergebnis stimmt, meistens, und war scheiße, wenn das Ergebnis nicht stimmt.
Oh.
Also ich kann den Spießer umdrehen, kann sagen, wir haben 90% Ballbesitz und 44 hochkarätige Chancen, spiele am Ende 1-1, dann war auch alles scheiße.
Also richtig.
Das ist, egal wie du es machst, das Ergebnis ist das alles Entscheidende. Und da braucht man eben im Fußball dann auch das Quäntchen Glück, Und dann kann man sich hinstellen und sagen, ah, wir haben die beste Taktik gewählt und wir wollten, dass die den Ballbesitz haben und genauso wollten wir es haben. Das ist dann, stimmt dann nach so einem Spiel. Und wenn ich eben das genau anders wähle und ein Bombe-Spiel mache und 1-1 spiele, dann war alles scheiße. Ja. Also von den Auswechslungen bis zum Zeugwart und der den Rasen gemäht hat vorher, das war alles Idioten. Also das ist, ich kenne das noch von meiner Zeit, da, das ist geisteskrank manchmal im Fußball. Aber so ist halt, das, am Ende ist ein Ergebnissport und
am Ende interessiert es keinen.
Genau, wir können einfach nur happy sein, dass unsere Mannschaft gut performt, dass wir viele Punkte haben, dass wir da vorne mit dabei sind. Wir können die Daumen drücken, dass wir immer mal wieder das Quäntchen Glück haben und dann aber gerne auch abgewechselt mit Dominanz, weil die wollen wir ja am Ende auch haben. Und ich glaube, da haben wir das richtige Team zusammen mit dem richtigen Trainerteam zusammen. Und wir können nur hoffen, dass das lang genug gut zusammen funktioniert.
Ja, genau. Und man darf ja auch nicht vergessen, also wir haben es jetzt geschafft, quasi in anderthalb Spielen ohne Fraser Hornby, der einfach mit der Fixpunkt dieser Offensive ist, 4 Punkte zu holen. Ja, in Elversberg unentschieden gespielt, dann lange Zeit ohne ihn. Und jetzt das Spiel ja auch, ja, gegen Münster, darf man nicht vergessen. Und habe ich jetzt vergessen, wir haben ja 2 nacheinander gehabt. Fürth habe ich auch noch vergessen, also ja. 2,5 Spiele sogar. Und ist uns gelungen, dann 7 Punkte zu holen. Ja, das muss man ja auch einfach mal sagen, dass das, also bei anderen Mannschaften, wenn so wirklich einer der zentralen Spieler da wegbricht, da sieht das sicherlich auch nochmal anders aus. Also ein Kompliment an die komplette Mannschaft. Jetzt Marco Richter, bei dem scheint der berühmte Knoten, um die 50 Cent fürs Phrasenschwein jetzt hier auch mal unterzubringen, der Knoten geplatzt zu sein, hoffentlich. Ich fand den gegen Münster wirklich wie befreit jetzt nach dieser Leistung da auch gegen Fürth. Also da bin ich mal sehr gespannt. Und Toni, eine Frage habe ich jetzt noch. Das sind alles nur Gerüchte, aber ich habe jetzt, wie viele von euch wahrscheinlich auch irgendwie gelesen, hier HSV, vielleicht Littberg Interesse. Ja, das bleibt ja nicht aus, wenn du einen der besten Stürmer der Liga in deinen Reihen hast, dass dann da vielleicht ein Verein, bei dem es jetzt offensiv auch nicht so läuft, da mal irgendwie interessiert ist. Ja, es war ja fast zu erwarten, ne? Wenn der jetzt so weitermacht, dass es so ist. Ich bin mal sehr gespannt. Wir haben keine Glaskugel dabei. Wollte zumindest nur mal das Thema angerissen haben, weil ich hoffe einfach, dass wir ihn zum Bleiben kriegen. Und ich glaube, also gegen einen Appel und ein Ei, also das auf keinen Fall. Also wenn, dann müssen die da richtig tief in die Tasche greifen. Egal wer.
Ja, auf jeden Fall. Also sonst macht es aus meiner Sicht auch gar keinen Sinn. Wobei ich auch den Namen Philipp Tietz gehört habe in Verbindung mit dem HSV. Verstehe es auch nicht ganz. Also beides klasse Stürmer, sowohl Tietzer als auch Littberg. Aber der HSV hat natürlich in der Offensive da auch schon sehr viel Qualität. Deswegen glaube ich nicht ganz so dran, dass Littberg da der Wunschkandidat 1 ist. Ich finde auch, bei uns ist er sehr gut aufgehoben, muss ich natürlich auch sagen.
Na klar. Logischerweise.
Er hat natürlich auch wieder seine Bude dieses Jahr gemacht. Steht, glaube ich, jetzt bei 11 Tore in 15 Einsätze oder so. Hat letztes Jahr 2-stellig getroffen. Also, dass der interessant ist für andere Vereine, ist ganz logisch. Wobei ich auch sagen muss, also ohne, dass es jetzt irgendwie zu krass kritisch klingt, aber ich finde, er wird sich, glaube ich, auch keinen Gefallen tun, jetzt irgendwie in die Bundesliga zu wechseln, zu einem Verein, der dahinter steht.
Weil es nicht läuft, ja.
Weil ich finde, was mir bei ihm auffällt, er ist doch nie so 1000-prozentig im Spiel. Also er hat seine Situationen, aber er ist jetzt auch nicht derjenige, der das Spiel mit ankurbelt, der jetzt dafür steht, irgendwie im Spiel großartig jetzt in die Passstaffette mit eingebunden zu werden, sondern er schafft sich so seine Momente.
Aber muss ich direkt dazu fügen, Toni, ist halt auch nicht so seine Aufgabe, gerade wenn der Hornby da ist, ne?
Absolut, da ist er nicht für da. Ja. Aber es wird natürlich auch in der Bundesliga was ganz anderes verlangt nochmal. Also,
das stimmt.
Die Frage ist, ich finde, wir haben oft solche Phasen, wo wir sehr viel drücken und wo wir eben aus dieser Reihe hinterm Sturm sehr viel Druck aufbauen können. so dass er vielleicht in Situationen kommt, wo er dann das 1-zu-1-Duell hat oder dann freigespielt wird oder die Flanke in den 16er kommt. Und ich sehe sowas zum Beispiel in der Bundesliga jetzt, wenn ich einen HSV nehme, eben nicht so. Also da sind meiner Meinung nach wieder andere Qualitäten gefragt, weil da sehe ich in Littberg nicht ganz. Wenn mir jetzt einer sagt, hey, pass mal auf, der ist jetzt, macht am Ende 20 Tore in der zweiten Liga und keine Ahnung, der Schick in Leverkusen hört jetzt auf. Und da brauchen wir jetzt einen, der da vorne sein Ding macht und ja, die Rübe hinhält und den Fuß hinhält und immer mal wieder eine geile Aktion hat, aber nicht zwingend jetzt bei jedem Spielzug mit involviert werden muss, dann würde ich sowas eher nachvollziehen, weil ich da genau weiß, der kriegt im Spiel mindestens ein Ding serviert und dann macht er oder macht dann eben nicht. Dann macht es für mich am Ende mehr Sinn, als wenn ich jetzt sage, ich gehe jetzt in die Bundesliga zum HSV oder nach Heidenheim, wo ich genau weiß, okay, es kann auch passieren, dass ich eben in 5 Spielen nur einmal aufs Tor schieße.
Ja. Ja.
Deswegen, wenn ich jetzt Schwedisch könnte und er am Telefon wäre, würde ich sagen, mein Freund, bleib die Saison hier, vielleicht spielst du nächstes Jahr mit uns
ja,
Bundesliga, dann bist du wahrscheinlich auch gesetzt und lass es mit dem HSV.
Ja.
Lass es.
Würde ich unterschreiben. Würde ich unterschreiben.
Weil das ist nicht ganz so gut, der wird mich wahrscheinlich nicht verstehen, aber
ach,
ich werde es im Fall an der Taktiktafel zeige ich ihm dann.
Ja, da würde ich gerne dabei sein. Gut, dann gucken wir zum Schluss, Toni, natürlich noch einmal genauer kurz auf das Spiel in Paderborn. Wir hatten das vor ein paar Jahren schon mal, wenn ich mich recht erinnere, dass wir das letzte Spiel vor Weihnachten in Paderborn hatten und da sind wir grandios untergegangen. Ich glaube, ein 2-6 oder ein 2-5 oder sowas war das.
Damals noch mit iTouch?
Ich meine schon.
Ja, ich glaube auch.
Das war wirklich nicht schön.
Nee,
das war schon einige Jahre her.
Aber wir haben doch auch mal in Paderborn gewonnen, oder nicht? Kurz, wo es so kalt war, wo glaube ich, Paddy Pfeiffer irgendwie ein Kopfballtor macht.
Ja, genau. Das ist allerdings noch nicht so lange her.
Nee, das war noch nicht.
Nee, ich glaube, das könnte sogar vor zwei, drei Jahren gewesen sein. Und ich bin auf jeden Fall super gespannt. Du hast vorhin schon angesprochen, weil Paderborn, ja, wir haben es vorhin schon mal so unter uns gesagt, so ein, also nicht böse gemeint, sozusagen nicht respektlos gemeint. Übrigens, Toni, ich habe es gerade, Samstag, 11.12.21, da haben wir 1-0 dort gewonnen. Ja. Und es war genau Pfeiffer per Kopf spät.
Weil wir damals auch darüber diskutiert hatten, weil da lief unser Podcast natürlich schon.
Ja.
Da haben wir auch darüber diskutiert, dass wir keine gute Erfahrung haben, kurz vor Weihnachten in Paderborn zu spielen. Da haben wir auch das 2-6 thematisiert.
Das waren 6-2, genau.
Genau. So ist es. Da bin ich mal dafür, dass wir das jetzt umkippen und das haben wir damals auch geschafft. Und das war ähnliche Voraussetzungen wie jetzt aus meiner Meinung nach. Die war Paderborn auch ganz gut in der Saison drin.
Ja.
War auch ziemlich eklig. Und ich glaube, jetzt ist auch alles offen tatsächlich.
Wirklich, komplett.
Und wenn ich es richtig vor 2 Wochen oder so gelesen habe oder letzte Woche, dann ist Paderborn, glaube ich, dieses Jahr auch nicht gelungen, eins von den, Top-Spiele, die sie dann gegen Mannschaften hatte, die auch vorne dabei sind, zu gewinnen. Ich glaube, da haben sie alles verloren. Und ich glaube, wir kommen auch mit einem ganz guten Selbstvertrauen da jetzt hin und werden da auch einen guten Plan haben.
Ja.
Am Ende des Tages wird es trotzdem affekalt es entscheidet dann im Prinzip der Wille kurz vor Weihnachten, wer dieses Spiel am Ende gewinnt.
Ja.
Und dann schauen wir mal, wer es mehr will.
Absolut. Also
wir haben auch schon, warte mal, lass mich nochmal, wir haben doch, war das vorletzte Saison, wo wir irgendwie das letzte Spiel vor Weihnachten da gegen Regensburg irgendwie vergurkt haben?
Ja. Letztes Jahr war das. Letztes Jahr, da war ich auch saukalt. Und das war da sogar das Spiel, wo sich der Kai Kleefisch dann verletzt hat, der uns so bitterlich dann gefehlt hat. Genau, das war kein schöner Abschluss fürs Jahr 2024 letztes Jahr, ja.
Ja, dann hoffen wir mal, dass die Bude sich noch ein bisschen zurückhält, dass wir das Weihnachtssingen dann erst nach dem Wochenende thematisieren.
Genau.
Dass wir am Wochenende nochmal Gas geben können.
So sieht's aus. Ja, also, ne, die haben, wie gesagt, 4 Spiele am Stück hatten die verloren bis letztes Wochenende. Daheim gegen Braunschweig, daheim gegen Hannover, auf Schalke haben sie verloren und dann daheim gegen Elversberg. Du hast gesagt, ja, alles Top-Mannschaften, die, wo sie es nicht geschafft haben. Jetzt aber der Befreiungsschlag gegen KSC, 4-0, ganz deutlich. Gut, was bei denen los ist, da mit den, bei Ramovic aus der Ferne, das ist ja auch komplettes Chaos jetzt irgendwie.
Aktionismus würde ich fast unterschreiben. Ja. Blinder Aktionismus, den man jetzt noch betreibt. Also,
ja,
schade, aber gut, total. Eigentlich ist mir auch egal als Schwabe. Die Badenser ja nicht unbedingt glänzen.
Ja, richtig. Ja, ich würde einmal gerne nur noch mal auf den Kader hier von Paderborn schauen. Wie gesagt, Team der Unbekannten in Anführungsstrichen, allein, dass die diesen 20-jährigen Dennis Seim im Tor haben, der aber eine richtig gute Saison spielt, seine Sache richtig gut macht. Ja, und dann haben die diesen Laurin Kurda in der Abwehr, der auch schon 5 Tore hat in 15 Spielen. Gut, Felix Götze, klar, ist ein Begriff. Aber sonst, gut, Calvin Brackelmann, den kennen wir mittlerweile auch, aber sonst so im Mittelfeld, Mika Bauer, Luis Engels, Mattes Hansen und so. Und ich meine, Toni, wir kennen uns ja schon ein bisschen aus, würde ich uns mal zugestehen, aber das sind ja Namen, Sebastian Klaas. Also ehrlicherweise, da kann man gar nicht so viel mit anfangen.
Also wenn du mir gesagt hättest, dass die alle Handball beim TV Lemgo spielen, ich auch geglaubt hätte.
Ja, echt. Das ist wirklich
ich bin so. Da jetzt.
Raphael Obermeier, den kennen wir natürlich.
Den kennen wir. Ja.
Aber und vorne wird es dann halt gut, der Bill Bia, ne? Der ist auch der Topscorer mit 8 Toren. Wurde jetzt nur eingewechselt. Stattdessen hier hat der Sohn vom Copado, der Lukas Copado, mal von Anfang an gespielt. Ja, und Sven Michel, klar. Und Steffen Tickets, das ist ja klar. Aber sonst muss man einfach sagen, im Vergleich weiß man über diese Mannschaft so ein bisschen weniger. Wie du sagst, auch mit dem Trainer, frischer Typ, frischer Wind. Und also der Erfolg gerade am Anfang dieser Saison gibt denen recht. Und jetzt auch, wenn sie mal jetzt 4 Spiele am Stück irgendwie auf den Sack gekriegt haben, also die haben ihre Qualität nachgewiesen. Obwohl sie auch so jemanden wie Grimaldi ja auch abgegeben haben noch an FCN, das darf man auch nicht vergessen, so ein Zweitliga-Schlachtross. Also bin ich mal gespannt, Toni, was glaubst du, was wir da holen? Was wird das für ein Ergebnis?
Meine Güte, ey. Ich finde es immer total, also sage ich jede Woche eigentlich, gell, dass es total schwer ist.
Ja.
Ja, frei von der Leber weg würde ich jetzt behaupten, dass es ein ganz fieses Spiel wird.
Mhm.
Wo beide irgendwie so ja, erstmal schaue, wie das Spiel so läuft. Sie können mir auch vorstellen, dass es relativ wenig Torchance gibt auf beide Seiten.
Mhm.
So ein Abnutzungskampf wird. Und deswegen wäre mein Tipp jetzt, dass wir einfach nochmal jetzt kurz vor Weihnachten nochmal 1-0 gewinnen.
Ah, das wäre also, schön. Das wäre das.
Standardsituation, Kopfball.
Ah.
Das könnte ich mir gut vorstellen.
Das wäre wunderbar, weil. Ey, wir sind fast gleich, ne? Also wir haben die gleiche Punktzahl, 32, und wir haben auch fast das gleiche Torverhältnis jeweils. Also wir haben 27 Tore, 15 Gegentore, die haben 26 Tore und 16 Gegentore. Also wir gleichen uns sehr, was das angeht, jedenfalls die Bilanz in dieser Saison. Und ja, ich schließe mich in dem Sinne an, Toni, dass ich jetzt auch nicht glaube, dass das so dieses klassische Spitzenspiel wird oder das, was man sich immer davon verspricht, dass das so ein wildes 4-3 wird. Das glaube ich ehrlicherweise nicht. Ich glaube auch, dass es eng wird. Ich sage, wir holen da ein 2-1. Ist jetzt der Klassiker-Tipp. Aber da beide Mannschaften doch schon auch wissen, wie es geht nach vorne und da wirklich gut sind, glaube ich, fallen da mehr als nur ein Tor. Und selbst wenn es bei dem 1-0 bleibt, wie immer, das nehme ich natürlich auch für uns. Und ja, sind wir mal gespannt. Und ja, dann würde ich sagen, vielen Dank, Toni, dass wir uns gehört haben. Und an euch alle, dass ihr auch so lange wieder ausgeharrt habt. Das tut uns leid. Wir können die Nachrichten immer nur beantworten mit, hey, nächste Woche und bald sind wir wieder da. Also, dann viel Spaß allen, die nach Paderborn fahren. Bisschen undankbar, dieser Freitagabendtermin kurz vor Weihnachten, aber was soll's, so ist es. Und ja, Toni, vielen Dank.
Ich danke dir. Wir können es jetzt, glaube ich, noch nicht garantieren, dass wir uns dieses Jahr nochmal hören. Vielleicht schon. Warten wir es mal ab. Falls wir uns nicht mehr hören, dann von meiner Seite, von unserer Seite auf jeden Fall ein geiles Spiel am Wochenende nochmal mit hoffentlich 3 Punkten, aber dann auch ein paar schöne Feiertage, schöne Weihnachten. Lasst euch gut gehen im Kreise eurer Lieben, eurer Familien und kommt gut und gesund ins neue Jahr. Mit Lilienliebe natürlich dann auch relativ flott wieder im neuen Jahr. Ansonsten vielleicht nochmal nächste oder übernächste Woche zwischen den Jahren. Schauen wir mal, wie wir es hinbekommen.
So sieht's aus. In diesem Sinne, macht's gut und trinken Santa Claus Taler oder vielleicht auch mal. Also, bis dann, tschö.
Ich hab wieder gelesen, ey.
Lauttaler. Kann ich auch nicht trinken, ey.
Den habe ich nicht gelesen, den habe ich mir gerade einfach ausgedacht und das war auch das richtige Niveau dafür, gell?
Die Kreativität kurz vor Weihnachten, jetzt kommt es auf einmal durch, ey. Ich muss auch schon 3 Glühwein haben, ey, der Kollege.